im neuen Gebäude der UNO in New York wollte Dag Hammarskjöld einen Raum einrichten, eine Kapelle. Aber da hat er gleich gemerkt, das ist ganz schwierig, was in unserer Jahreslosung steht, Gott nahe sein. Wie macht man das? Die Menschen haben für das Nahesein bei Gott ganz verschiedene Formen, Rituale, Räume. Und dann hat man als Lösung einfach gefunden, man macht einen Raum und da ist nichts drin. Gott nahe sein, wo nichts drin ist, das ist super. So hat man es dann gemacht im UNO-Raum, da hat man gesagt, es gehört doch noch was her. Da hat man eine künstliche Lichtquelle oben drin gemacht. Wenigstens das Licht muss noch rein. War ein fensterloser Raum. Und dann hat man schließlich gesagt, ein Kubus, das ist irgendwo aus dem Basalt in Norwegen ausgebrochen, das wäre noch was, Kubus, der mittendrin im Raum steht. Man hat ganz ähnlich in Berlin einen Raum der Stille geschaffen, beim Brandenburger Tor am Pariser Platz. Und da sind viele Besucher drin, sind allein jetzt in den wenigen Jahren 47 Bände der Eintragungen der Besucher, die das da hineingeschrieben haben. Das ist ja ganz interessant, was Leute empfinden in einem Raum, in dem nichts drin ist. Doch, da ist ein Wandbehang einer Ungarin, wie das Licht durch die Dunkelheit bringt. Ein nettes Symbol. Aber eine Frau hat hineingeschrieben, nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort und immer höre ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Das ist ein Lied von der Linde am Brunnen vor dem Tore. Also ganz interessant, was Leute empfinden, wie sie Gott nahe sind. Was nicht, was sie empfinden. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich durch den Wald gehe, den grünen Wald und die Blätterrauschen höre, bin ich Gott nahe. Das ist mein Glück. Und andere sagen, ich kann am besten beten beim Autofahren. Und andere sagen, wenn ich die Wolkenformationen angucke, oder wenn ich in die strahlenden Kinderaugen hineinsehe, wo ist denn Gott? Bei den Christen ja auch ein großes Diskussionsthema. Wo kann man Gott finden? Manche grübeln, kommen keine klaren Antworten. Wo kann man denn Gott finden? Das Schöne bei diesem Psalm 73, Sie haben ja schon über die Jahreslosung viel gehört, ist ja, dass der Asaf als Beter sagt, man kann ja super ohne Gott leben. Geht ausgezeichnet. Manchmal kann man neidisch werden, wie gottlose Leute strahlend leben und im Glück sind. Ich wäre schier gestrauchelt, wäre schier eingebrochen. Und dann kommt das bei ihm ganz unvermutet. Ich bin natürlich ein Fan der alten Luther-Übersetzung, nicht weil ich alt bin, sondern Walter Jens hat ja mal gesagt, als großer Literat, das Größte, was in der deutschen Sprache je geschaffen wurde, sei die Luther-Bibelübersetzung. Und darum, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, und verkündige all sein Tun. Wie kann man denn Gott finden? Wie kann man denn Gott finden? Das ist so super, was wir vorhin miteinander gesprochen haben. Am allerbesten im Psalm 23 ausgedrückt. Größer kann man es überhaupt nicht sagen. Ein großer Bibelausleger hat einmal gesagt, es ist ein unfassbares Geschenk, dass wir den Psalm 23 in der Bibel haben. Warum? Da wird nicht gegrübelt, da wird nicht argumentiert, da wird gesagt, so ist's. Du kannst dich drehen und meinen, was du willst, aber der gute Hirte hat dich in seiner Hand. Das ist ein Fakt. Eine Wirklichkeit, eine Tatsache, unumstößlich, und das gilt klipp und klar, eindeutig, weil Gott sich an dich gebunden hat. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist so wunderbar, dass das gesagt wird, das gilt dir in deinen schrecklichen Ängsten, in den Gefahren, die dir drohen, wenn der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du nimmer zu dir selber kommen kannst. Das ist nämlich bekannt, wer das geschrieben hat. Das war der David. Der David, der das erlebt hat in einem ganz furchtbaren Leben. Niemand von ihnen hat das je durchgemacht, dass ihm einer nach dem Leben trachtet. Ein ganzes Jahr lang in der Wüste, in der heißen Wüste, ohne Quartier. Und da hat er die herrlichsten Erfahrungen gemacht und das hat er erlebt. Der Herr ist mein Hirte. Wunderbar. Jeden Morgen neu. Ich lebe in dieser riesigen Freude. Also das ist dann viel schöner, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Ich lebe unter der Führung des guten Hirten. Und er führt mich mit meinem Leben. Ich bin von ihm wunderbar geführt. Nun wissen wir ja, dass viele Menschen das nicht als sehr schmeichelhaft ansehen, wenn sie mit Schafen verglichen werden. Aber die haben das missverstanden. Und sie meinen nur, die gläubigen Leute seien Schafe. Dabei sagt ja die Bibel immer wieder, alle Menschen sind Schafe. Wir sind so schwache Leute, orientierungslos. Wir laufen hin und her, wir lassen uns von jedem Rattenfänger betrügen und lassen uns von jedem Mietling, falschen Hirten, verführen. Und das heißt in der Bibel, dass es verlorene Schafe gibt. Menschen, die den guten Hirten verloren haben, die sich verirrt haben in das Gestrüpp dieser Welt und immer weiter wissen, die Wunden haben und nicht herauskommen aus ihren Gefangenheiten, bis sie wieder den guten Hirten entdecken, der ihnen schon lange nachgelaufen ist. Das ist toll, dass das allen Menschen gilt. Besser kann man das Menschenwesen nicht beschreiben. Manchmal sind wir sogar so dumm als Schafe, dass wir meinen, wir könnten uns an die Stelle Gottes setzen und über unser Leben selber bestimmen. Da sagt die Bibel, wir seien Böcke. Ist richtig. Wo wir mit unserem Widersinn und mit unserem störrischen Willen meinen, wir könnten dem widerstreben. Aber ich will heute Morgen drüber sprechen zu euch, weil ihr eure Hinfälligkeit und Schwachheit spürt in so vielen Lebenserfahrungen. Wie wunderbar das ist, dass wir ohne den guten Hirten verloren sind. Und das will ich tun, weil das in den vielen Reihen unserer Predigtexte überhaupt nie vorkommt. Der 23. Psalm kommt nie als Predigtext vor. Aber er gehört zum Allergrößten, was je verkündigt werden kann und wo man den Glauben überhaupt festmachen kann. Und das ist so gut, dass Jesus das noch einmal bestätigt hat. Ich bin's. Du brauchst nicht suchen, ich bin's. Wir haben ja überall probiert und haben uns allen Meinungen schon angeschlossen und uns verführen lassen durch allerhand Meinungen, die es gibt und Ideologien, bis wir entdecken, er ist allein und den brauche ich. Und ich brauche ihn, den guten Hirten, nach allen Irrwegen, die ich in meinem Leben gegangen bin, will ich mich ihm anschließen. Das ist meine Freude. Von mir aus auch mein Glück. Aber das ist gut so. Das ist das Einzige, wo ich Erfüllung finde, wo ich Frieden und Freude habe. Und das gilt für alle Menschen dieser Welt. Egal, wo sie leben. Das hat mir ja so Eindruck gemacht, wie wir bei einer Seniorenfreizeit im Solling Iraner erlebt haben, die dort eine Freizeit vorbereitet haben, die hier als Flüchtlinge sind. Und dann hat einer erzählt und sagt, wenn du wüsstest, ich war ein fanatischer Moslem. Und dann 30 Jahre Khomeini-Herrschaft. Und du weißt nicht, was das für mich war. Und dann habe ich ein neues Testament gefunden. Und zum ersten Mal Freude und Frieden bei Jesus erlebt. Erleben Sie es auch so. Das kann nur Jesus geben. In einer persönlichen Hingabe und Entscheidung. Mein erster Punkt, das gilt absolut und gewiss. Das gilt absolut und gewiss. Wie ist da David draufgekommen? Weil er selber Hirte war. Ach Quatsch. Das war es ihm doch ein bisschen illustriert. Er hat sich ja sehr eingesetzt für seine Schafe. Bei David steht ja in der Bibel drin, wie er draufgekommen ist. Er wäre selber nie draufgekommen, dass der ewige Gott, der allmächtige Herr, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, sich bindet an ihn. Damals, als Samuel ihn gerufen hat, Samuel selber hat es nicht denken können, dass dieser Kleine, war ja noch ein Junge, der David, war noch nicht mal erwachsen, hat nicht mal die nötige Bildung gehabt, das alles, was wir als Voraussetzungen gaben, denken. Samuel war begeistert, als er die Brüder von David sah. Auf, der ist den Salbe, den hat Gott erwählt. Nein, den hat Gott nicht erwählt. Du guckst immer falsch, du guckst auf das Äußere. Gott guckt nicht auf das Äußere. Gott sieht nicht auf die Erscheinung, auf deine Leistung und wie du darstellst. Gott sieht das Herz. Was ist dieses Herz? Es ist ein Liebesbund des ewigen Gottes mit dir. Und du kannst die Gemeinschaft mit dem guten Hirten nur haben in dieser Liebe. Jesus, ich habe dich über alles lieb. Du bist mein größter Schatz auf Erden. Ich will dich lieb haben. So wunderbar, dass es im Glauben nicht um Grübeleien unseres Kopfes geht, sondern um ein Liebesverhältnis. Und dass diese Liebe zu Jesus der Mittelpunkt von allem ist. Der Paulus schreibt einmal, weil Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Wer diesen Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Der hat noch gar nichts entdeckt vom Glauben. Dass ich Jesus über alles lieb habe. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es war bei Petrus schon so groß nach seinem tiefen Fall in der Verleugnung. Herr, du weißt, dass ich dich doch lieb habe. Und das war ihm so groß, dem David, dass Gott sich an ihn bindet. Und wir wissen es noch viel mehr, wenn wir auf dieses Kreuz blicken. Dass das Jesus so wichtig war. Ich habe dich lieb, wo du dich verfangen hast in der Sünde deines Lebens, in der Nichtigkeit deines Schaffens, in deiner Oberflächlichkeit, gefallen in diese fleischliche Denkungsweise. Ich habe dich lieb und ich ziehe dich heraus und ich will dich führen. Das ist so herrlich, dass das eine Kette ist, die uns bindet, die Liebe zu Jesus, die Liebe zum guten Hirten. Und wenn Sie einmal drüber nachdenken, erst so im Alter entdecke ich, wo da oben in der Reuchlinstraße gesessen sind, noch nicht schulpflichtige Kinder waren, wo es eine alte Dame uns erzählt hat, die Geschichte vom guten Hirten. Dass mein Herz damals schon erreicht wurde und das tief in die Kinder eingepflanzt wurde. Er hat dich lieb. Und dann ist das so groß, wenn man dann sagt, Herr, mach's, wie du willst. Dein Wille ist das Beste. Und wenn man dann so alt ist wie ich, dann kann man im Rückblick auf sein Leben sagen, ich habe oft aufbegehrt und habe gemeint, das ist nicht der Weg Gottes, und er war's. Und er hat gesegnet. Und ich will kein kleinstes Wegstück meines Lebens nochmal anders wissen. Ihr jungen Leute, vertraue dich diesem Willen an. Herr, du musst das führen, ich kann das nicht tun. Ich kann meinen Ehegatten nicht allein finden, ich kann meine Lebensplanung nicht finden, ich kann meinen Einsatz auch nicht finden, du mich nicht führst. Wenn das nicht dein Gebet ist, Herr, führe mich wie einen blinden Gaul, führe mich an deiner Hand, will von dir geführt sein. Am schönsten hat dies vielleicht Amos Comenius ausgedrückt, der große Pädagoge im Dreißigjährigen Krieg, der Tscheche, dessen ganzes Leben wild zerstört war. Er, der ja ein Europäer sondersgleichen war, seine Erziehungsgrundsätze, die eigentlich für uns heute noch ganz groß sind, wie der Mensch ganzheitlich erzogen wird. Aber da war ihm das Wichtigste, er hat sehr gelitten, seine Frau früh verloren, heimatlos durch die Wälder geirrt und kein Haus mehr gehabt. Und er sagt, wer nicht in Gott seinen Mittelpunkt hat, den beutelt's hin und her. Der ist hoffnungslos hier rumgeschüttelt in dieser Welt, sondern ich muss mich an ihn binden. Schicksal und Zufall lebt wohl. Ich habe den Hafen gefunden, ich habe Christus gefunden. Und dann hat er diesen schönen Vers gedichtet. Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte. Dass ich dich mit Hoffnung fasse, nie von dir mich trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Wenn diese Losung heute Morgen von der Geborgenheit und von der Burg spricht, wo gibt es in unserer Welt noch Geborgenheit? Gibt es gar nirgendwo mehr. Wo alles einem ständigen Auf und Ab, einem Wechsel und so, doch geborgen in Jesus und in seinem Frieden. Egal, wie lang mein Leben geht, wann er mich heimholt, wo ich bin, was an schweren Dingen vor mir steht, was in der kommenden Woche an schlimmen Ereignissen vor Ihnen sein muss, er weiß den Weg für mich, das ist genug. Das ist ein Friede. Und er hat das wirklich in seiner Hand. Und er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Auch wenn ich es nicht verstehe, weil er der Hirte ist. Und er hat sein Hirtenamt nie versäumt, auch wenn er seine Schafe den Kreuzesweg führt, den Passionsweg. Und ich darf erleben, du bist der gute Hirte, du bist da, weil ich seine Stimme vernehme. Das ist das Wunderbare. noch einmal, wir meinen viel zu viel im Glauben mit dem Grübeln erreichen zu können. Nicht, dass Sie meinen, ich denke von Ihrem Verstand gering. Es tut kein Mensch. Jeder überschätzt seinen Verstand weit, ich auch. Aber wir müssen wieder lernen, dass das Wort Gottes es ist, was uns die Liebe schenkt. Und den Glauben und das Vertrauen in ihn. Herr, ich darf mich deinem Wort anbefehlen. Lesen Sie sein Wort. Hören Sie seine Stimme. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Sorge nicht. Welch ein Trost. Das ist meine Freude, dass ich diesen Herrn habe. Jesus, meinen Herrn. Das gilt absolut und gewiss. War unser erster Punkt. Das zweite, was soll mir jetzt noch passieren können? Was soll mir jetzt noch passieren können? Ja, eine Menge. Da steht ja das drin vom finsteren Tal. Und das ist schön, dass im Hebräischen das noch drastischer heißt, vom Todesdunkel, vom Todesschatten. Ja, der letzte schwere Weg, den wir gehen. Und schon viele Jahre vorher liegt dieser Todesschatten über unserem Leben. Manche haben ein ganzes Leben lang mit dem Todesschatten in ihrem Leben zu kämpfen. Und wir wissen gar nicht, woher der Schlag kommt, der mich trifft. Aber das ist gut, dass der Psalm sich darin bewährt, wenn es durch dieses finstere, dunkle, unheimliche Tal hindurchgeht. Wie sagen wir dann, und ob schon? Oh, ist doch nicht schlimm. Und ob schon? Was soll denn noch geschehen können? Und ob schon? Der gute Hirte ist ja da, dein Stecken und Stab. Trösten mich. Deine Gegenwart. Und das ist schön, dass schon in der Sprache dieses Psalmes ganz deutlich gesagt wird, der Tod ist gebrochen. Es ist nur noch der Schatten des Todes, der mich ängstigen kann. Wer Jesus hat, der hat den Tod schon überwunden. Der kommt nicht mehr in den Tod, sondern darf unmittelbar zum Leben hinübergehen. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ganz wunderbare Zusage. Darum sind es nur noch die Todesschatten, die uns kurz bedrücken können, bis in die Seele hinein. Nicht einmal die Todesmacht kann uns mehr Angst einjagen, weil der Friede, den Jesus gibt, höher ist als alle Vernunft, höher als alles, was wir sonst verstehen und begreifen. Und das ist so wunderbar, dass das ja in diesem Psalm klar ist. Der Hirte läuft nicht hinten rein, der Hirte läuft voraus. Das darf dich ganz ruhig machen. Der Hirte ist den Weg hindurchgegangen und er hat den Sieg errungen. Und ich darf dem Sieger hinten rein laufen. Ach, das ist ja manchmal so, wie wir es auch erlebt haben in manchen Tiefpunkten bei so Unglücksfällen, wo wir dann sagen konnten, komm, wir lesen Römer 8. Ist Gott für uns, was soll jetzt noch gegen uns sein? Und wir dann gewusst haben. Jetzt können wir bloß noch staunend erleben, wie Jesus uns herausführt, wie die Träumenden. Wir waren sprachlos. So dürfen Sie es erleben, auch wenn es durch manches dunkle Tal hindurchgeht. Er geht voraus. Die Künstler haben ja dieses Bild immer wieder gemalt. Das gehört zu den schönsten Bildern, natürlich der gute Hirte. Aber der Künstler Rolfs hat 1918 im Ersten Weltkrieg gezeigt, wie der gute Hirte das Schaf durch den Weltenbrand hindurchträgt. Das ist richtig. Wie die Losung heute von Joel 4. Wir wissen, dass da noch einiges vor dieser Welt steht, aber der gute Hirte trägt dich auf seinen Armen. Und der Grafiker Eberwein, den viele von Ihnen noch kennen, der hat das dargestellt, wie der gute Hirte sich vor das Schaf schützend stellt, und der reißende Wolf vor ihm, der das Maul aufreißt. Und der gute Hirte mit den Nägeln malend steht vor dem armen, schwachen Schaf. Das ist unsere Glaubensfreude. Darum halte ich mich an ihn. Wie glücklich sind wir, dass wir nicht bloß einen leeren Raum haben, einen trapezförmigen Raum der Stille, wo wir mit unseren Meditationsgedanken allein sind, sondern dass wir das Wort vom guten Hirten haben. Am allerwunderbarsten, dass sowas in der Bibel steht. Kein Mensch könnte das erdichten. So herrlich die Zusage, und Jesus noch einmal hat es uns geoffenbart und bekräftigt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Du bist ihm wichtiger, als er sich selber ist. Für dich gibt er alles her. Du darfst es jetzt einsetzen in deinen Ängsten Und dann stimmt das alles, was da drin steht. Er führt dich auf rechter Straße. Wie dunkel das auch ist. Es ist eine rechte Straße, wenn der gute Hirte vorausgeht. Und dann ist auf einmal die grüne Aue da. Und auf einmal ist die Wasserquelle da. Und dann kommt das auf einmal, dass diese dunklen Zeiten unsere Segenszeiten werden. David hat so einen Psalm natürlich nur in der Wüste dichten können. In dieser furchtbaren Todesangst, als er vor Saul geflohen ist. Da passt es hin, in der Negev-Wüste. Und so werden sie ihre Erfahrungen machen. Und so wie wir es erleben, dass die schweren Krankheitszeiten, die schweren Zeiten auch beruflicher Fragen, junge Leute, die nicht bestandene Prüfungen bewältigen müssen oder Angst haben, wo sie ihren Platz finden, auf einmal erleben. Ich habe den Herrn erfahren, der mich geführt hat. Ganz anders, als ich dachte, aber er war da. Und den Gefahren ist schon die Spitze gebrochen, weil ich mich diesem guten Hirten anvertrauen darf. Noch der dritte Punkt, letzte. Das sind großartige Aussichten. Also von Jürgen Schwarz, dem glänzenden Sprachforscher des Alten Testaments, des Hebräischen, wissen Sie es ja, dass es natürlich in der alten Luthertext richtig war, aber ich streite mich mit keinem Theologen, weil manche so fasziniert sind von dieser modernen, kraftlosen Übersetzung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Meine Zuversicht setzen auf diesen lebendigen Herrn. Ich setze meine Zuversicht, meine Hoffnung gründig auf dieses, weil ich weiß, er ist da und da wird ja plötzlich von den Feinden gesprochen. Nun, haben Sie Feinde, also abgesehen von den nachbarschaftlichen Zankereien, die man manchmal hat, wegen Zaun oder wegen Fallobst, hat man ja keine Feinde mehr oder wegen der Kehrwoche. Aber wo hat man denn noch Feinde? Das ist gut, dass nicht nur das Joel-Wort davon spricht, sondern dass Jesus auch davon gesprochen hat. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wir wären ja Naivlinge, wenn wir nicht wüssten, schon wenn wir hier rauslaufen aus der Kirche, ist Großalarm in der Hölle. Wie uns der Friede wieder geraubt werden kann. Wie wir hineingerissen werden in den irdischen Sinn unserer Weltzeit. Wo bloß noch die Sorgen des Geldes, die materiellen Sorgen gelten, des Wohlergehens. Und darum ist das mit dem Glück wirklich ein wenig missverständlich. Als ob es nur darum geht. Es geht doch um viel, viel mehr. Dass ich bewahrt werde vor den listigen Attacken des Teufels. Und da wissen Glaubende ein Lied davon zu singen. Und das Schlimmste ist, dass sie aus dem eigenen Herzen kommen. Dass wir diesen Unfrieden in uns tragen. Dass die Versuchungen des Herzens so schlimm sind, die uns wegreißen aus dem Frieden. Dass wir in böse Wege hineingerissen werden. Aus wunderbaren Gottesführungen. Wir haben so viel geschenkt bekommen. Und dann werden wir verführt in böse Wege der Sünde, die uns nicht weiterbringen. Wir erleben es doch um uns, wo Familien zerbrechen, wo Streit herrscht und Chaos herrscht und Lüge und Missbrauch und was alles ist. Und darum ist so wichtig, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich weiß noch um die Bedrohung, aber ich kann fröhlich leben, ganz froh. Herr Jesus, ich will bloß noch bei dir bleiben und an deinem Tisch sitzen. Ich begehre nicht die großen Dinge dieser Welt. Ich begehre nur deine Güte und deinen Segen. Und dann ist so wunderbar, dass er uns den Tisch deckt, dass er uns den Tisch deckt in seiner Liebe und in seiner Güte und wir seine Gegenwart erfahren können und auf einmal regt es uns gar nicht mehr auf. Es kann uns nichts mehr verführen. Ihr jungen Leute, es ist schon bezaubernd, was man heute in dieser Welt machen kann. Wenn ich jung wäre, würde ich Banker werden. So einen Job gibt es doch gar nicht mehr. Gibt es doch nicht, was man alles machen kann heute mit Geld. Man kann sich alle Versuchungen dieser Welt durchdenken. Sag nichts. Herr, ich will bloß noch bei dir bleiben. Nichts kann mich mehr verlocken, als ich will deine Wege gehen und von dir gesegnet sein. Und deinen Tisch haben. Was soll denn sonst noch sein? Und wir wissen, dass in diesem Jahr auch manches vor uns steht an Entscheidungen. Und dann geh doch den Weg, den Jesus dich führt, zu deinem Glück, zu deiner Freude, zu deiner Erfüllung. Sehr interessant, dass dieses Bild vom guten Hirten am meisten benutzt wurde in den Katakomben Roms. Wahrscheinlich gehen wir auch auf ganz schwere Zeiten der Christenverfolgung zu, auch in Europa. Es kann wohl sein, dass uns, wir erleben das an manchen Symptomen, die wir auch sehr wach in unserer Zeit beobachten, wie mit einer spöttischen Übermut, dass einfach diktiert wird, was zu gelten hat. Und wie alles, was bisher schön und gut war, weggenommen wird, auch in den Herzen der Kinder. Und wir stehen bis dahin, können nichts mehr machen. Wir sind wie, ja, ihr seid die ewig gestern, lasst sie reden. Wir wollen es unseren Kindern mitgeben, was ihr Leben allein reich macht, was groß ist für sie, was schön ist. Und in den Katakomben Roms haben sie es eingeritzt und es bestätigen uns heute auch die Christen in Nordkorea. Die sagen, wir fürchten alle Bedrohung nicht. Und in China und wo sie überall sind, im Iran, in Laos, Kambodscha, in Somalia, ganz neu in der Zentralafrikanischen Republik, in Ägypten, überall, wo sie sagen, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will nur nie von Jesus getrennt werden. Und darum seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das gehört dazu, dass wir uns in diese Burg hineinflüchten. In deiner Burg sind wir geborgen. Zum Kampf gestellt, zum Dienst bereit. Wir wissen, da muss man auch kämpfen. Da muss man klarstehen mit seinem Glauben. Diese Friedensgefühle unserer Zeit, auch bei den Christen, die sind sehr, sehr gefährlich. Die verwischen ganz viel. Das ist unsere Lebenserfahrung, die wir euch Jungen gerne mitgeben. Stehen muss man für seinen Glauben, nicht nur im Dritten Reich. Und mein Vater hat mir es mitgegeben, in der Vierten Republik muss man noch fester stehen als im Dritten Reich. Da muss man stehen, auch als Christ, auch in dem, was man will und was man tut und wo man ist, für seinen Herrn. Und da gibt es in Wilna in Polen ein Museum, und da ist die Altardecke von Wilna aus dem 17. Jahrhundert festgehalten, mit dem Blut der Märtyrer, eingestickt. Dort, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwo Sorgen sind, sondern es ist doch so, wie es zu allen Zeiten war. Ich bin so reich beschenkt mit meinem guten Herrn. Ich darf heute in der Fülle, in der Freude leben, aber nie mehr von ihm getrennt sein. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist mein Platz. In der Familie Gottes will ich sein, heute und in alle Ewigkeit. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Das ist klar. Die haben es. Die haben es erreicht. Und das ist das einzig Lohnende, bei diesem guten Hirten zu bleiben. Amen.